In der Barmherzigkeit offenbart sich das Wesen der Liebe. Aber die Quelle der Barmherzigkeit besteht nicht einfach in den Dingen, die mir zuteil werden in einer Beziehung. Die Quelle der Barmherzigkeit ist nicht begründet in dem, dass jetzt jemand mir was gibt und in mir irgendwie jetzt der Wunsch hochkommen würde, ich möchte das zurückzahlen. In der Barmherzigkeit kommt eigentlich die schöpferische Kraft der Liebe zum Vorschein. Denn die Liebe Gottes besteht nicht darin, dass wir ihn geliebt hätten, sagt der erste Johannesbrief, sondern dass er uns geliebt hat und uns zur Gerechtigkeit Gottes gemacht hat. Nicht er hat den ersten Schritt getan. Das heißt, die Liebe, die er uns beweist, ist uneigennützig. Sie ist auch vorbehaltslos. Sie ist nicht gegründet auf die tolle Leistung, die ich jetzt erbringe. Das ist, was hinter der Barmherzigkeit steht, die wir heute feiern, besonders an diesem Barmherzigkeitssonntag. Und es ist interessant, dass ein Johannes Paul II., der dieses Fest in die Kirche instituiert hat, der übrigens am Vorabend des Festes der Barmherzigkeit gestorben ist, das ist auch irgendwie interessant, er sagte, dass die Barmherzigkeit sich nicht einfach erfüllt durch den Blick des Mitleids, dass ich dem Elend oder eine schwierige Situation gegenüber werfe, so tief wie dieser Blick auch sein mag. Weil die Barmherzigkeit tiefer geht. Nicht? Und natürlich auf der einen Seite kann man sagen, ja gut, da ist jemand, den ich kenne, den geht es echt dreckig, der ist echt in einer blöden Situation, es ist wirklich schwierig und ich kann das nachempfinden irgendwie. Nicht? Vielleicht erweckt es auch in mir ein Gefühl von Empathie. Und schön, wenn es das tut, nicht? Besonders je sensibler unser Herz ist, desto mehr wird es auch geschehen. Nicht? Oder ich denke, wir im Leitungsteam hier im Zentrum ringen ein bisschen in den letzten Wochen, Monaten mit diesen Gedanken. Nicht? Wir wollen missionarische Gemeinde sein. Wir wollen Menschen irgendwie den Zugang zum Glauben ermöglichen, die es vielleicht verloren haben oder nie hatten oder verletzt worden sind von Kirche. Und merken aber, dass wir uns auch ein bisschen verstecken können hinter diesem wir wollen missionarische Kirche sein. Wir. Es ist alle und niemand, nicht irgendwie. Und irgendwie zu merken, also hey, du, Father George, gibt es eine Person in deinem Leben, über der du trauerst, weil sie Jesus nicht kennt? Eine Person. Ist da jemand in deinem Leben, wo das wirklich dich bewegt? Und wo gerade halt auch gerade diese Trauer dir dazu verhilft, dass jetzt diese Person nicht dein persönliches Projekt wird, nicht, den ich jetzt bekehren will, nicht, um irgendwie mir selbst was zu beweisen, sondern ich investiere Zeit und Freundschaft in diese Beziehung uneigennützig, wie Gott das auch tut, mit dem Bewusstsein, dass vielleicht dieser Mensch dann, weil ich ihn werde ja nicht zwingen, und ich werde es auch noch gar nicht mehr versuchen, sondern ich werde ihn einfach nur lieben, mit dem Bewusstsein, dass dieser Mensch vielleicht niemals Jesus kennenlernen wird. Und gibt es so eine Person in meinem Leben nicht? Und traue ich da wirklich dafür? Und also das ist irgendwie natürlich, glaube ich, für uns Christen, wenn wir sagen, okay, ja, okay, ich sehe das, wie es jemand halt geht. Oder wenn ich wirklich überzeugt bin, zum Beispiel in diesem Fall, dass das volle Potenzial eines Menschen erst wirklich zum Ausdruck kommt, er wirklich erst seine eigene Identität verstehen wird, was seine Größe ist als Mensch, wenn er Jesus begegnet. Wenn ich davon überzeugt bin, dann möchte ich ja, es ist ja ganz natürlich, dass ich anderen Menschen, den ich liebe, auch wenigstens das als Möglichkeit eröffnen möchte. Nicht? Und trotzdem würde Papst Johannes Paul II. Sagen, das ist noch nicht genug, das ist noch nicht die Barmherzigkeit. Nicht? Also die Barmherzigkeit geht tiefer als nur ein Blick des Mitleids. Es geht tiefer, es geht weiter. Und er sagt, dass das Wesen der Barmherzigkeit, was sie tut, die Barmherzigkeit, sie wertet auf, sie fördert und sie zieht aus allen möglichen menschlichen und weltlichen Übel das Gute. Sie fördert, sie wertet auf und sie zieht aus allen möglichen Formen des Übels das Gute. Das schafft das Gute. Es ist nicht zufrieden mit einfach nur einem Blick des Erbarmens, nicht, dass ich gegenüber jemand werfe, den es gerade vielleicht nicht so gut geht oder der nicht sein volles Potenzial lebt, sondern es geht irgendwie weiter. Und das finde ich so schön an diesem Thema, nicht, dass es halt, es ist so eine schöne Form von Liebe, nicht dieses aufbauende, aufwertende der Liebe, was sie tut. Und ich denke, dass der Jünger Jesu genau das auch tun wird, nicht? Er wird versuchen, von dieser Liebe so durchdrängt zu sein, dass er in allen Höllen, möglichen Höllen diese Welt hineingeht, um aufzuwerten, aufzurichten, aufzubauen und das Gute herauszuziehen. Das ist irgendwie, glaube ich, zutiefst unsere Berufung, nicht? Als Christen, die sagen, okay, ich möchte Jesus nachfolgen. Ich möchte diese aufwertende, fördernde und gute, schaffende Liebe in diese Welt hineintragen. Uneigennützig und selbstlos. Und ich glaube, es ist gerade auch diese Barmherzigkeit, die uns hilft, nicht, dass der andere vielleicht mit diesem Blick der Liebe, der aber weitergeht, den anderen zu helfen, etwas in sich selbst zu sehen, das er vielleicht selber nicht mehr sehen kann. An das er selber nicht mehr wirklich glauben kann. Nicht? Dieser Blick, der tiefer geht und der weitergeht und der aufwertet und fördert. Das ist so schön, nicht, wenn wir das begegnen, wenn wir einem Menschen begegnen, der uns so irgendwie behandelt. Und es ist die Barmherzigkeit, die den gebrochenen Plan Gottes für diese Situation, diesen Menschen beginnt, wieder aufleuchten zu lassen. Und sie geht aber trotzdem immer noch weiter, weil es ist ja nicht so, dass der Jünger Jesu jetzt sagt, gut, du armes kleines Würstchen da unten, dir geht's jetzt dreckig und ich werde jetzt von hier oben dir meine Liebe beweisen. Und wo derjenige, der der Empfänger dieser Barmherzigkeit ist, den Eindruck hat, ich bin ein armes kleines Würstchen. Also ich bleibe in dem, nicht so wie ich jetzt einem Bettler vielleicht einen Geldgroschen gegenwerfen kann, und er sich nachher noch wieder stärker erinnert, ja, ich bin ein Bettler. Die Barmherzigkeit ist anders, nicht? Weil sie nicht von hier oben herab herunterschaut, sondern total auf Augenhöhe geht. Sie geht in diese Situation hinein und wertet dort auf. Und zum Beispiel, jetzt gerade wir als Christen würden sagen, wenn wir Gottes Barmherzigkeit erfahren, passiert ja genau das. Nicht? Wenn ich zum Beispiel jetzt zur Beichte gehe, dann ist es nicht so, dass ich jetzt erfahre nachher, du bist ein Sünder. Ja, war ich gerade noch. Aber der Herr hat mich erhoben, der Herr hat mich aufgewertet, gefördert. Er hat mich nicht nur liebbar gemacht, sondern hat mir eine Fähigkeit gegeben, liebbar zu werden, wenn man das so sagen kann. Nicht? Das ist etwas, das ist interessant, eine heilige Therese von Avila würde sagen, wenn ein Mensch wie in der Gnade Gottes lebt, wenn du ihn sehen könntest, wie er wirklich vor Gott steht, dann hättest du die Versuchung, diesen Menschen anzubeten. Weil er einfach so herrlich ist, nicht? Weil Gott uns nicht einfach in der Sünde, in dem Dreck lässt, sondern er wertet uns auf. Like, it's about transformation, was wir auch am Anfang der Messe versucht haben zu sagen. Nicht? Gott ist nicht einfach zu sagen, okay, du armes kleines Würstchen, und ich beweise dir, dass ich jetzt Gott bin und du bleibst mal da unten. Sondern er erhebt uns ja. Nicht? Und das ist, was ich versuche zu sagen mit dieser Krone, weil es ja, der Bettler, der hat nicht den Eindruck, dass er ein König ist, nachdem ich ihn so behandelt habe, von oben herab. Aber nachdem ich das Objekt der Liebe Gottes geworden bin, bin ich sehr wohl ein Königssohn geworden. Der Johannes, von dem wir auch heute gehört haben, sagt in seiner Offenbarungsgeschichte, er sagt es auch so, nicht? Er sagt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Aber nicht, weil wir nach wie vor, ja, wir sind immer, Gott ist Gott und ich bin es nicht und muss es auch nicht sein, Gott sei Dank. aber er befähigt mich zu etwas. Er verwandelt uns von innen her. Er wertet uns auf. Und genau das ist unsere Berufung als Christen. Genauso ist dasselbe, mit unseren Mitmenschen umzugehen. Wie wir halt nur können. Und ich träume halt auch von uns als Gemeinde nicht, dass man merkt, es gibt hier Leute in dieser Stadt, nicht? Und ja, wir sind natürlich nicht die Einzigen, nicht viele andere auch, aber dass wir einen Beitrag dazu leisten können, einfach wo man merkt, die Christen, die sich nicht verurteilen und schauen runter auf nicht die Bösen da drüben, nicht wir sind die Guten natürlich, sondern die echt aufwerten, die echt einen Impact machen, weil sie Menschen, einfach wo wir Menschen in unserer Umgebung sind, weiß ich, ihr kennt das sicherlich, oder? Es gibt Menschen, manchmal, wenn du in deren Gegenwart bist, dann bist du ausgesaugt nachher. Du hast keine Energie mehr, du möchtest nur eine Piña Colada am Strand trinken irgendwie. Und es gibt andere Menschen, es ist einfach so gut, in dessen Gegenwart zu sein, weil sie dich einfach total aufbauen. Und das ist, was die Barmherzigkeit im Letzten halt tut. Nicht, sie tut genau das. Jetzt habe ich überlegt, okay, wie spiegelt sich das wieder? Oder besser gesagt, es spiegelt sich wieder in den Lesungen heute. Nicht? Und ich glaube, gerade könnte man vielleicht mehr Sachen finden. Ich habe drei Aspekte gefunden, wie im Evangelium heute die Barmherzigkeit sich erweist, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen persönlich und jeder hat seine Geschichte, aber ich glaube, meine Einladung ist auch immer wieder mal zu überlegen, wo erfahre ich persönlich die Barmherzigkeit, wo habe ich sie erfahren? Und das Erste, was wir sehen, ist, er hauchte sie an, empfangt den Heiligen Geist, wenn ihr die Sünden vergibt, denen sind sie vergeben. Und für mich persönlich, wenn ich so denke, ja, es gab auch die großen,
So, jetzt geht's wieder. Okay. Und es gibt die großen Momente, nicht? Ich denke zurück, viele von euch kennen meine Geschichte, als ich aus der Kirche ausgetreten bin und dann ist dieser Priester gekommen und er ist 4000 Kilometer mit dem Flugzeug geflogen, um meinen Beicht zu hören. Also das sind die großen Momente, nicht? Aber ich versuche jede Woche zur Beichte zu gehen und ich glaube nicht, weil ich einen Sündenkomplex habe und denke, oh Gott, nicht, ich muss wieder, und hoffentlich nicht, weil ich jede Woche die Bank ausraube oder so, aber es ist manchmal einfach nur die Kleinigkeit, nicht? Es geht um eine Beziehung und wo du merkst, okay, da habe ich so nicht so das Lächeln geschenkt in dem Moment, wo jemand doch das Lächeln hätte brauchen sollen oder da, was auch immer es halt ist, nicht? Da habe ich mich geärgert oder das, jenes oder was auch immer es war. Und einfach nicht diesen Moment zu haben, wo ich jetzt seinen Blick begegnen darf und nicht wegschauen muss aus Scham, oh, ich habe was gemacht, sondern ich darf ihn anschauen. Nicht? Gerade im Moment, wo ich Dinge sage, die ich vielleicht kein Mensch auf dieser Erde sagen würde. Und ich darf mich lieben lassen in meiner Zerbrochenheit und meiner Gebrochenheit und meiner Fehlerhaftigkeit und meiner Unzulänglichkeit und all das, was ich halt bin, oder? Ich muss keine Masken aufsetzen. Und diese Erfahrung einmal in der Woche zu machen, es ist einfach nur genial. Es ist so eine Erfahrung von meiner Identität, weil es mich auch aufwertet. Und zu hören, du bist Königssohn, nicht? Ich liebe dich, nicht wie du bist. Und es ist so dieser verlorene Sohn und der zurückkommt und der Papa halt ihm so eine Umarmung gibt. Und das ist einfach so ein Geschenk einfach. Nicht? Also es ist ein Weg, wie ich persönlich das empfinde. Ein zweites Ding, was wir auch sehen heute im Evangelium, ist, und das ist auch sehr schön, nicht? Der Thomas, der war ja nicht dabei, als sie Jesus gesehen haben. Er hat sein eigenes Ding gemacht. Er wollte mal, Sascha hat sehr schön betont, Wichtigkeit von Gemeinschaft. Thomas wollte mal nicht Gemeinschaft. Er war im Wald irgendwo unterwegs und hat deswegen Jesus eben nicht getroffen. Ja? Und dann 8 Tage später kommt Jesus wieder. Jetzt hätte Jesus ja sagen können, sorry, du warst ja nicht dabei, nix da. Nicht? Aber nein, er zeigt sich halt nochmal und nicht nur das, sondern er darf seine Hand in die Wunde auf der Seite legen und seine Hände legen Und er darf diese Erfahrung machen. Und für mich, was ist das für mich? Für mich ist halt, und er sagt dann, mein Herr, mein Gott, und ich darf glauben. Und ich denke, was für ein geschenkter Glaube ist, wenn ich denke an meine Familie, meine Mutterseite sind alle Atheisten, Agnostiker. Warum darf ich glauben? Warum ich? Ist so ein Geschenk nicht? Hinten sitzt jemand, der vor ein paar Wochen mit 200 Sachen gegen eine Wand gefahren ist. Und er hat erzählt, dass nachher ist er aus dem Auto, als er aus dem Auto rausgegraben worden ist, ja, hat er nur geheult, aber auch wegen dem Schmerz. Aber auch einfach nur aus Dankbarkeit, weil er wusste, ein paar Sekunden später wäre er mit 340 Sachen unterwegs gewesen. Und dann hätte es ganz anders ausgeschaut. Nicht? Und zu wissen, warum ich, ja, also diese Dankbarkeit. Und für mich ist ein schönes Beispiel eben, das soll jetzt, dass ich das erzähle, aber weil ich jetzt auf in der geistigen Ebene ja das immer wieder, wir dürfen wir das ja erfahren, nicht? Warum darf ich glauben, nicht? Warum schenkt mir das der Herr? Warum bin ich so ein Objekt seiner? Und da, ja, ich, viele, die mich kennen, wissen, dass wenn mich fragt, Paul George, wie geht's dir? Und ich habe es aufgehört zu sagen, weil niemand kann es mehr hören, nicht? Weil ich immer, früher habe ich immer gesagt, es geht mir viel zu gut. Weil ich fühle mich wie frisch verliebt seit 30 Jahren, vor 30 Jahren bin ich in den Orden eingetreten. Und es wird immer schlimmer. Und ich weiß, es ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Nicht? Weil, und ich kenne halt, ich dachte am Anfang, das war bei allen so. Ich dachte, Ehepaare waren so, die haben nie eine Krise. Und Priester, die haben auch nie eine Krise. Nicht? Und dann ein paar Jahre Priestertum und Eheberatung und so. Doch, es gibt sehr wohl so etwas wie Ehekrisen. Und es gibt viele Mitbrüder, die auch irgendwie Krisen haben. Und ich habe dann viele andere Gaben halt nicht wissen. Ich habe zum Beispiel keine Gabe für segnend schreiende Kinder, die in der Nacht schreien, wie jemand mich mal gebeten hat. Mein, das Baby schreit zu sehr in der Nacht, bitte kannst du es segnen. Hat noch mehr geschrien, nicht? Und also der Pater Timo könnte diese Predigt halten in ein Drittel der Zeit und viel geordneter, nicht? Wir alle, die Pater Timo kennen. Und das stimmt. Aber was mir geschenkt worden ist, ist einfach, ich bin so einfach, es ist so ein Verliebtsein einfach. Es ist so ein, das ist nur Geschenk, warum passiert mir das? Verstehst du? Und ich glaube, es tut uns so gut zu reflektieren, wo empfange ich Geschenke vom Herrn? Was sind meine Geschenke? Und wo erfahre ich Barmherzigkeit, wo es einfach sagt, das ist einfach nur reines Geschenk. Und das Letzte, was wir auch sehen, das hier ist ein bisschen Königsklasse, dieses Thema, sorry. Das ist ein bisschen Königsklasse. Und zwar, es ist interessant, oder? Jesus ist auferstanden, aber die Wundmale sind noch da. Wieso denn eigentlich? Und ich finde das einfach sehr schön, weil diese Wundmale jetzt verklärt sind. Und ich sage, das ist ein bisschen Königsklasse, weil es sagt mal, dass jemand, der in einer schwierigen Situation ist. Aber wenn ich so reflektiere auf meine Zeit, was waren so richtig schwierige Momente, war wahrscheinlich vor allem die Beziehung von meinen Eltern und mir in Bezug auf meinen Weg, Priester zu werden. Das war für sie sehr schwierig, aus verschiedenen Gründen. Und ich habe sie auch irgendwie verstanden. Und für mich war das schwierig, für sie war es schwierig. Und 10 Jahre lang war es einfach nur mühsam. Wirklich schwierig für uns beide. Und heute würde ich sagen, es war, das traut man sich fast gar nicht zu sagen, aber es war gut so. Oder nächste Woche darf ich eine Hochzeit feiern von jemandem, den ein paar von euch kennen. Und ich sage, endlich! Ja, also ich freue mich so, weil es doch, ich sie kenne, seitdem sie 18 ist und jetzt ist sie ein bisschen älter. Und es gab schon mal eine Verlobung und es gab sogar einen Hochzeitstermin und der wurde abgeblasen von ihm und es war einfach, das kann ich öffentlich sagen, weil es ja öffentlich war damals. Aber, und das war so schwierig. Nicht? Und die Arme, nicht in dieser Situation, warum lässt Gott das zu und wie kann das nur sein und so. Und heute würde ich sagen, es war gut so. Es war gut so. Und das macht das Böse und das Übel und das Schwierige in unserem Leben nicht gut in sich, ja? Aber es macht Gott großartig, weil er unsere Wunden verklären kann, weil er Gutes sogar ziehen kann aus etwas, was Schlechtes ist, was Böses ist. Nochmal, das macht, es gibt furchtbare Dinge in der Welt, das wissen wir alle, und die sind nicht gut. Aber Gott ist großartig, weil er sogar, und das ist vielleicht einer der größten Beweise seiner Barmherzigkeit, aus Bösen kann er Gutes ziehen. Und vielleicht das Paradebeispiel für uns haben wir gerade gefeiert zu Ostern, nicht Karfreitag. Auf Englisch sagen wir Good Friday, der gute Freitag. Was hätten wir schlimmer machen können, als unseren eigenen Gott ans Kreuz nageln? Und doch ist es the Good Friday geworden. Er hat daraus etwas unendlich Gutes gemacht. Sogar aus unseren Sünden. Irgendwie like, wow. Und das ist vielleicht eine der tiefsten Botschaften von der Barmherzigkeit, ist, dass Gott im Letzten nicht durch das Böse besiegt ist, nicht durch das Leid besiegt ist, sondern dass er macht etwas Neues. Ich mache alles neu, sagt er in der Offenbarungsgeschichte. Und auch in unserem Leben macht er immer wieder alles neu. Und in dieser Zuversicht wollen wir jetzt den Rest dieser Messe feiern. Ich wünsche euch einen gesegneten Barmherzigkeitssonntag. Amen.